SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Live aus dem Kleintheater Luzern. Schönen guten Morgen, meine Damen. Perfekte Sonntagmorgenstimmung, um euch zwei Luzerner Persönlichkeiten vorzustellen. Ja, da ist einmal die junge Frau, die es fertig bringt, in den grossen Opernhäusern dieser Welt den Leuten Tränen vor Rührung in die Augen zu bringen. Die Opern- und Konzertsängerin Regula Mühlemann.
Guten Morgen.
Und da ist der Mann, der es fertig bringt, mit seinen Fotografien Geschichten zu erzählen, am liebsten über Essen und Trinken, seine grosse Passion, der Fotograf und Buchautor Silvan Müller. Schön, seid ihr beide hier. Ich freue mich, mit euch ein bisschen in euer Leben einzutauchen. Regula Mühlemann, 28, Jungstar. Letztes Jahr, habe ich mir sagen, seit knapp 3 Monaten hier daheim in Luzern gewesen. Sonst immer unterwegs. Engagements in der Berliner Staatsoper, in Wien, ein anderes Mal wieder in der Oper, in Paris, Venedig. Ihr seid auf Konzert gewesen, in Chile oder in Peru. Was ist toll an diesem Jet-Set-Leben?
Man sieht natürlich wahnsinnig viele Orte und man lernt Menschen kennen von diesen Orten. Und es ist aber schön in meinem Job, dass ich manchmal wirklich, wenn eine Operproduktion ist, länger an einem Ort bin, also 2 Monate oder noch länger, und dann wirklich auch eine Stadt können lernen und nicht nur so als Tourist schnell, schnell.
Gibt es auch Momente von Heimweh?
Klar gibt es das auch.
Wen?
Ja, das sind manchmal die Übungen, wo man weiss, jetzt treffen sich Freunde daheim oder irgendwie Zündungen oft, wo man dann schon gerne daheim wäre.
Die sind aber viel am Kommunizieren mit Handy und Skype und all diese Sachen.
Genau.
Die sind auch viel unterwegs. Silvan Müller, auf Reportage, auf Suche nach Bildern, nach Geschichten. Was bedeutet euch das Unterwegssein, das Reisen?
Ja, in erster Linie lohne ich mich da halt einfach gerne auf die Leute, die ich begegne. Also es geht dann darum, meinen potenziellen Protagonisten von diesen Geschichten zu begegnen und so viel wie möglich über die zu erfahren und mit denen Zeit zu verbringen.
Also die lassen euch treiben?
Ja, so kann man das natürlich schon nicht sagen. Es gibt klare Aufgabenstellungen, die ich mir selber auch bei freien Projekten natürlich gebe. Aber innerhalb von dem versuche ich mir so viel Freiraum zu lassen, wie nur möglich, weil es passiert immer das, was man nicht erwartet.
Etwas haben beide Gäste gemeinsam. Sie wohnen, also ihr Festwohnsitz ist in Luzern. Sie kommen auch gerne wieder auf Luzern zurück, so scheint es mir. Wegen dem leben sie auch hier. Ihr habt euren Partner hier, Regula Mühlemann. Also, wie ist das? Was ist das für eine Herausforderung, auch die Partnerschaft zu leben, wenn ihr so viel weg seid?
Das ist sicher nicht ganz einfach, aber wir versuchen uns zu besuchen. Also ich freue mich immer wahnsinnig, heimzukommen und habe gelernt, dass ich halt, wenn ich auch nur 2 Tage habe in Berlin oder irgendwo, wirklich die Zeit nutze, um heimzugehen. Und dann wird es, ja, man gewöhnt sich an das. Und es ist dann auch, wenn er mich kommt besuchen, ist es dann auch wie ein bisschen Ferien. Also es ist dann natürlich auch viel intensiver, als wenn man einfach immer daheim wäre. Es hat wirklich auch Vorteile, das Auseinanderziehen.
Bei euch, Silvan Müller, ist es so, dass ihr zu Kriens lebt, allein. Eure Partnerin lebt zu Luzern, allein. Was ist das für ein Erfolgsmodell?
Vielleicht müsste ich so viel unterwegs sein wie die Regula.
Aber im Prinzip könnt ihr zusammen wohnen,
genau,
meint ihr?
Im Prinzip geht es um etwas sehr Ähnliches wie das, was sie jetzt erzählt hat. Und ich arbeite halt auch daheim. Und gerade in den Projektvorbereitungen oder wenn ich eben nicht unterwegs bin, bedeutet für mich Arbeiten eigentlich Denken. Und ich kann einfach am besten denken, wenn ich in meinen eigenen 4 Wänden bin.
Und für das braucht ihr auch Freiraum, oder?
Unbedingt. Und ich stehe sehr gerne auf und fange gerade dann an zu denken. Und darum muss das halt daheim sein.
Es ist ja so, ich habe euch jetzt als Buchautor und Fotograf vorgestellt. Wenn ihr jemanden lernen könnt, irgendwo im Leben aussen, wie erklärt ihr das, was ihr macht?
in wenigen Worten?
Ich erzähle Geschichten. Das ist eigentlich das. Aber ich bin grundsätzlich, wie man mich nach meinem Beruf fragt, danach bin ich Fotograf.
Eben, die Geschichten primär mit Fotografie erzählen, oder?
Ja, also ich brauche ein Mittel von der Fotografie, um das irgendwie zu transportieren. Manchmal sind es aber auch andere Sachen. Also, darum ist es vielleicht auch zum Teil das Kochen, weil das einfach ein sehr gutes Mittel ist, um die Geschichte
zu transportieren. Also, es ist eine Art auch ein Lebenskünstler, ein freischaffender Künstler, um es konkret zu sagen. Also, wie sieht ihr euren Alltag aus?
Eben, ich stehe auf.
Ja, aber weißt du, ich meine, mir haben ja manchmal das Gefühl, die stehen irgendwie auf und an 11 Uhr auf, oder
nein,
so.
Nein. Ich habe... Natürlich, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich manchmal halt auch sehr früh am Morgen auf, weil ich vielleicht eben mit der Kamera noch immer bin oder etwas, was gesehen oder... jetzt im Rahmen von dem einen Projekt halt eben sehr früh einen Berg hoch muss oder was auch immer. Aber sonst habe ich den Luxus, dass ich eigentlich kann... entscheiden, wenn ich am Morgen aufstehe. Das kann dann, je nachdem, jagt es mich früh aus dem Bett oder ein bisschen weniger früh. Und dann bin ich aber schon sehr strukturiert. Also wenn ich,
diszipliniert, oder?
Ja, das vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich habe mir eine gewisse Arbeitsstruktur anfangen zurechtlegen. Ich weiss zum Beispiel, wenn ich Konzeptarbeiten machen muss oder wenn ich Sachen schreibe, dann mache ich die in der Regel bis am Mittag um 2 Uhr. Weil dann kann ich es. Nachher kann ich es nicht mehr. Und mache einfach am Nachmittag dann die ganzen administrativen Sachen, die halt dazukommen.
Ich habe das Stichwort Disziplin gebraucht, Regula Mühlemann. Ich gehe davon aus, von dieser Disziplin braucht ihr eine rechte Portion. Ihr müsst immer wieder ja auch eure Stimme jubeln, ihr müsst neue Lieder einstudieren. Wenn wir jetzt vielleicht gerade mal schnell die Woche nehmen, ihr habt nächsten Sonntag in der Schweiz ausnahmsweise wieder ein Zugskonzert. Wie fest habt ihr jetzt hier geübt? Wie habt ihr geübt im Verlauf dieser Woche?
Also gestern Abend bin ich zum Beispiel am 11 Uhr von Bern zurückgekommen, weil ich mit dem Helmut Deutsch in Bern geprobt habe.
Der Helmut Deutsch ist der Klavierspieler,
genau.
Der Pianist, sagt man dem, wo ich den nächsten Sonntag begleite.
Genau. Und er hat gerade einen Meisterkurs in Bern an der Hochschule und haben wir die Gelegenheit natürlich genützt, weil wir sonst in Paris und in Berlin geprobt haben, weil er auch immer sehr viel unterwegs ist. Und jetzt ist tatsächlich, haben wir in der Schweiz proben für das Konzert in der Schweiz.
Aber grundsätzlich dürft ihr jeden Tag üben, irgendwie, eure Stimme. Ja. Also wenn ein Sportler jeden Tag irgendwie etwas trainiert.
Es gibt natürlich die Phase, wenn wieder viele Konzerte und viele Sachen anstehen, dann bin ich irgendwie 200% am Arbeiten. Und dann gibt es wieder die Phase, wo ich wenig diszipliniert bin, wenn ich wieder ein bisschen... Erholungsphase an, sozusagen nicht so viel Konzert und so. Und darum steht das eigentlich noch in einer guten Mischung. Also diese Woche habe ich wahnsinnig viel gemacht und da gibt es, weil ich vor allem auch noch auswendig lernen muss. Und nachher ist es dann wieder weniger, oder?
Aber könnt ihr denn jetzt bei euch in der Altstadtwohnung in Luzern, wo ihr mit eurem Partner zusammen wohnt, könnt ihr denn dort üben oder müsst ihr in Luftschutzkäuer raus?
Nein, es ist zum Glück noch nicht so schlimm, dass sie verbannt haben.
Ja, der hat ja schon ein Volumen, oder?
Untertags sind die Leute in unserem Haus nicht so dort und es ist ein sehr musikalisches Haus. Also es gibt noch andere Musikstile, die geprobt werden, geübt werden in diesem Haus. Und darum hat mir noch nie jemand etwas gesagt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein Anlass, der Wald irgendwie eine Reklamation gibt. Nein, es ist wirklich, sie sind sehr tolerant. Und ich bin ja meistens auch nicht in der Schweiz. Also,
aber die sind auch immer unterwegs und sind die mal wieder am Vorsingen. Da muss man ja ständig wieder irgendwo noch einmal vorsingen. Das ist jedes Mal wie ein Bewerbungsgespräch, stelle ich mir vor. Oder nein. Jedes Mal wie eine Art Prüfung. Wie erlebt ihr die dauernde Testsituation?
Also ich muss sagen, es ist viel entspannter geworden, weil ganz am Anfang ist man natürlich irgendwie eine unter vielen. Und jetzt ist es so, dass meine Agentur mich anfragt und ich bin jetzt zum Beispiel vorsingen letzte Woche und ich bin die Einzige, die dort vorsingen.
Aber da könnt ihr ja nicht einfach nur schnell um eine Ecke, sondern müsst noch einmal herreisen.
Ja,
wo seid ihr denn vorsingen?
In Berlin bin ich gegangen.
Siehst, Berlin, ja.
Und, aber es ist eigentlich viel entspannter, weil man die direkte Konkurrenzsituation eigentlich nicht mehr so hat. Das ist, von dem her empfinde ich es nicht so als schlimm.
Aber die sind schon natürlich darauf bedacht, einen Job überzukommen. Seid ihr ein Streber? Ihr habt eure Ausbildung, habt ihr alles mit Bestnoten abgeschlossen, habe ich gelesen in eurem Internetauftritt. Und dann habe ich gedacht, ist das eine Streberin?
Sehr schöne Frage. Ich glaube, ich bin ein absoluter Streber, wenn es um Musik geht. Würde ich jetzt so bezeichnen. Und ich bin aber überhaupt kein Streber, wenn es um andere Sachen geht. Und ich glaube, das ist so eine gute Balance zwischen Perfektionismus in dem, was man macht, und in der restlichen Lebenssituation einfach so ein bisschen gehen können.
Da ist der Fokus richtig eingestellt, oder? Wenn man Begegnungen hat mit Menschen, ist es immer auch spannend, woher die kommen, was die gemacht haben, wie sie aufgewachsen sind. Und wegen dem möchte ich jetzt den Fokus auch mal auf die Kindheit zum Beispiel richten, von Silvan Müller. Seine Mutter ist Schneiderin, übrigens auch die Mutter von der Regula, da kommen wir später darauf zurück. Der Vater hat in Luzern eine Drogerie geführt. Er ist aufgewachsen, der Silvan Müller, zusammen mit einem älteren und jüngeren Bruder und hat relativ viel dürfen machen, hat er mir gesagt, er ist sehr offen erzogen worden und hat auch kreativ schon gewirkt, zu Primarschulzeiten zum Beispiel eine Zeitung rausgegeben.
Ja, das war sicher ein Resultat aus dem, dass mich beschenkt wurde durch meine Eltern, dass ich eigentlich auch machen konnte, was ich wollte. Ich habe dann einfach, wenn es in die Hose gegangen ist, das haben wir selber ausbaden. Und ich habe das Gefühl gehabt, in der zweiten oder dritten Primarklasse, ich sei jetzt ein grosser Verleger und habe eine Zeitung gemacht mit zwei Gespenden zusammen. Wir haben die im lokalen Kopierservice kopieren lassen. Der hat uns über das Ohr gehauen, ich weiss es.
Und die also Zeit, zu viel verlangt?
Ja, tot sicher. Also, weil, das war so ein paar gefaltete A4-Seiten und das hat uns 200 Franken gekostet. 100 Exemplare, muss man aber sagen. Das heisst, wir sind das dritte gewesen, jeder hat ein bisschen mehr als 30 Ausgaben gehabt, die er musste verkaufen. Und ich habe das irgendwie geschafft. Wir haben die Zeitung auch so, ja, wir haben die gefüllt mit was auch immer wir gerade lustig gefunden. Wir haben auch gesehen, dass es in einer Zeitung Inserat braucht, aber wir haben auch nicht den Mut gehabt, zum Bäcker so und so zu gehen. Das heisst, wir haben aus dem Grümpelturnierheftli die Inserat ausgeschnitten und bei unserer Zeitung geklebt. Hauptsache es hat Inserat gehabt. Ganz wichtig, Inserat. Und ich habe meine verkauft, meine zwei Gespendli haben die nicht verkauft. Sprich, ich habe erst 100 Franken denken. Ich habe eine Rechnung von dem Kopierservice daheim für 200 Franken. Ich meine, ich bin bankrott gewesen. Und ich bin überzeugt gewesen, das ist das Ende. Und mein Vater hat mir dann beigebracht, dass das nicht das Ende ist, aber dass die 100 Schutz natürlich auch nicht müssen.
Also der Vater hat sie nicht geduckt?
Nein, auf keinen Fall. Nein.
Was hat er denn gemacht?
Ja, er hat mir gesagt, du musst jeweils die 100 Schutz von denen haben. Ich habe dir das schon gesagt. Du musst den ihren Eltern anrufen. Das heisst, ich bin der zweite Primar am Abend mit klopfendem Herz das Telefon, habe den ihren Eltern angerufen. Ich hoffe, sie lassen dich zu. Und hat er gesagt, ihr Sohn schuldet mir 100 Stutz. Und ich bin dann am nächsten Tag bei denen vor die Tür gegangen und habe die 100 Stutz einkassiert. Gibt einen Gewinn von 100 Franken, dann hat ich bekommen.
Also, da, wir merken uns jetzt einfach einen Punkt, meine Damen und Herren. Geschäftstüchtig ist der Mann also schon als Kind gewesen. Wir kommen später auf andere Aktivitäten zu sprechen. Einfach noch schnell eins. Ihr habt mir gesagt, ihr habt auch einen Traum verfolgt bis zum Schluss. Ihr habt wollen fliegen.
Ja, also, das ist nicht einfach nur so eine Vorstellung gewesen. Ich bin überzeugt gewesen, dass ich fliegen kann. Also ich bin geschlafen und aufgewacht und wie das viele Leute auch haben. Und ich als Kind wirklich, ich habe geträumt, ich kann fliegen. Und ich hatte das auch den ganzen Tag noch das Gefühl gehabt. Und habe dann mit einem Kindergartenfreund zusammen ein Flugzeug gebaut. Er ist inzwischen Produktdesigner. Ich glaube, das Flugzeug würde inzwischen besser aussehen. Wir haben es aus Karton gebaut. Und das war ein ganz grosses Glück gewesen. Weil an dem Tag, wo wir dann mit dem Kartonflugzeug auf den Hügel sind, um mit dem oben runterzufliegen, genau, hat es geregnet. Und wir sind überzeugt gewesen, das Flugzeug fliegt nicht, weil es nass geworden ist. Also das heisst, die Illusion ist bestehen geblieben. Ich habe Jahre später auf den Gleitschirm fliegen, was ich immer noch mache, sehr, sehr leidenschaftlich. Und es ist genau so. Es ist wirklich genau so, wie
es in der Vorstellung hat, ja, funktioniert, im Traum.
Und ich habe inzwischen auch die Hand im Brevi, das heisst, der alte Kindergartenfreund und ich, wir sind uns jetzt wieder begegnet, er ist inzwischen in Barcelona. Und wir werden uns irgendwann mit treffen und das nachholen.
nachholen, was an diesem verregneten Nachmittag nicht passiert ist. Das also Kindheitsgeschichte von Silvan Müller. Ich komme jetzt wieder zu der Regula Mühlemann, Oper- und Konzertsängerin. Und ich meine, da können wir jetzt lang reden mit ihr. Am besten hören wir mal einmal uns an, wie das tönt. Und weil das jetzt nicht einfach so zum Stegreif ausgeht, habe ich noch ein kleines Müsterli parat. Im kulinarischen Bereich würde man wahrscheinlich jetzt von einem Amüsbusch reden. Ich darf jetzt ansagen, etwas, wo ich nicht so gewohnt bin, in dieser Art Musik. Là-bas vers l'église. Maurice Ravel aus «Cinq Mélodies Populaires Grecques», begleitet von der Tatjana Korsunskaya. Schöne Sopran von der Regula Mühlemann. Ist noch speziell, jetzt hier zu hocken und so vorgeführt zu werden, oder?
Ja, das ist total komisch.
Das ist gut gemerkt. Die sind hier in der Gegend aufgewachsen, in Adligenswil. Eure Mutter, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist Schneiderin, euer Vater Schminebauer. Also seid nicht irgendjemandem Schlösschen aufgewachsen, sondern in einem ganz normalen Umfeld. Was für eine Rolle hat die Musik gespielt in eurer Familie oder spielt sie?
Also Musik, sagen wir, jeder Stilrichtung hat in meiner Familie eine Rolle gespielt. Und klassische Musik kommt wahrscheinlich von der Mutterseite, das Grossi und der Grossvati haben im Theater in Sursee, Stadttheater, als Operette gesungen. Und es ist sicher, einfach Musik hat in der Familie immer eine Rolle gespielt und ich bin eigentlich mit allen Stilen so ein bisschen konfrontiert worden.
Aber kann man dir sagen, dass dir das Talent vom Grossi weiterlebt?
Also die Geschwister von meiner Mutter sagen schon, dass sie das Grossi mehr gehört.
Ja, komm mal
drauf. Aber es ist musikalisch gesehen und
ihr habt den Klavier gespielt und habt irgendwann dazu angefangen zu singen, oder wie ist das gegangen? Wie seid ihr entdeckt worden?
Als ich noch in die Musikschule gegangen bin, in Adligenswil, hat es Gesang gar noch nicht gegeben. Sonst hätte ich wahrscheinlich mit Gesang angefangen. Aber schon gut, ist das erste Mal Klavier gekommen. Und dann, ein paar Jahre später, so mit 14 oder so, hat man Gesang wählen als Fach. Und die Lehrerin dort hat mir gesagt, geh doch mal in die Kantorei, in die Luzerner Kantorei hören. Und das ist so ein Chor zu Luzern. Und dort bin ich dann auch zulassen. Und es hat mich total fasziniert.
Was hat nach der Ehrmut reingenommen?
Das Gemeinschaftsding irgendwie, also die Musik, in der, wenn so viele Leute singen, das hat einfach eine wahnsinnige Kraft. Und das hat mich total fasziniert.
Also das Gemeinschaftserlebnis ist eigentlich im Vordergrund gestanden, nicht einmal das Musik machen.
Musik im Zusammenhang mit der gemeinsamen Kraft. Also es ist sicher beides hat eine Rolle gespielt. Es ist wirklich ein extrem faszinierender Moment gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann das nie. Aber ich würde auch gerne mal probieren.
Ja, und es ist dann ein Steilberg aufgegangen. Das ist nicht lang gegangen, habt ihr alle Soli gesungen, oder?
Es ist gegangen, aber es ist dann ja, schnell mal dazu gekommen.
Rückblickend, ist das für euch einfach so leicht gegangen, locker gegangen, wenn ihr so Musik gemacht habt? Oder ist das am Anfang noch ganz eine ernste, verkrampfte Angelegenheit gewesen?
Nein, das ist, also ich glaube, es war sehr gut, dass ich so jung anfangen mit dem. Einfach so mit dieser Naivität, auf alles Schwierige drauf los, jede Tonlage. Also ich hatte auch keine Angst vor der Höhe und bin als Teenie schon im KKL auftreten.
Keine Angst vor der Höhe, ja. Eine weitere Parallele mit dem Sylvain Müller.
Auch musikalisch.
Aber wie war das jetzt als Teenager? Ich meine, ihr seid dann, ich weiss auch nicht, etwa 15, nehme ich an. Also jetzt mit in dieser Teenager-Zeit hat es da auch noch anders gegeben? Also, oder habt ihr einfach ausschließlich klassische Musik um euch herum gehabt? Hat es so Boygroups gegeben, Rockmusik und Pop? Und, wie sieht das
Nein, aus? Klar, also gelost habe ich es gar nicht. Am Anfang war es einfach Chor, das war mein Hobby, wie ein anderer ist rudern oder tanzen. Und ich bin in den Chor gegangen und abgesehen davon hat eigentlich klassische, also abgesehen natürlich von den Konzerten, die wir in diesem Zusammenhang noch hatten, hat klassische Musik eigentlich nicht so eine Rolle gespielt. Da bin ich einfach ganz normaler Teenager und habe alles Mögliche gelost.
Also ihr seid jetzt nicht Aussenseiterin gewesen, weil ihr solche Sachen gesungen
habt? Nein, überhaupt nicht. Das werde ich immer wieder gefragt, lustigerweise. Aber das war wirklich einfach ein Teil von meinem Privatleben, wo halt die klassische Musik beinhaltet.
So hat das also angefangen mit der Luzerner Kantorei, ihre Karriere, die Karriere von der Regula Mühlemann, heute Konzert- und Opernsängerin Sylvain Müller. Wenn wir bei den Anfängen, also nicht bei den Fluganfängen und Zeitungsverleger anfangen, sondern wie die zum Fotografieren sind gekommen, das würde mich jetzt noch wundern.
Also ganz genau weiss ich selber auch nicht mehr. Mein Vater hat auch immer eine Kamera daheim gehabt. Mich hat das interessiert. Aber für meine Eltern war das wahrscheinlich etwas von den vielen Sachen gewesen, die mich interessiert haben. Und wahrscheinlich fängt das jetzt an und dann hört das wieder auf. Und ich habe das aber nicht aufgehört. Und ich habe irgendwann in der vierten Klasse Mikro-Club-Schule Fotolabor-Kurs besucht, dann bin ich mit Abstand der Jüngste, aber dort hat es mir, glaube ich, schon gemerkt, nein, das könnte man, glaube ich, weitermachen.
Ihr habt ja von Fotografieren an Schultheater zum Beispiel, ihr habt Lehre gemacht als Fotograf, genau. Dann auch. Und jetzt komme ich wieder zu dieser Geschäftstüchtigkeit von Sylvain Müller. Mit 23 hat er zusammen mit seinem jüngeren Brütsch und einem Kollegen von der Stifti ein eigenes Unternehmen gegründet. Also ein Fotostudio, ist das jetzt Kriens?
Ja, also mein jüngerer Bruder ist später dazugekommen. Zuerst war einfach der, mein Freund und Oberstift.
Der Oberstift.
Genau. Und es hat eigentlich angefangen mit einem Raum. Er hat einen wunderbar schönen Raum gefunden, das Fabrikareal, das jetzt leider schon seit Jahren überbaut ist. Und 300 Quadratmeter, 7 Meter hoch, super. Und wir haben den Raum wollen. Aber ein Studio sicher nicht, aber einfach der Raum. Wo wir den Raum hatten, haben wir gemerkt, dass wir den füllen mit der Infrastruktur. Und dann nachher ist mal eine Kamera dazu, ein bisschen Lampe, ein bisschen Licht. Wir mussten dann für das auch arbeiten. Es sind Mitarbeiter dazu gekommen. Das Studio ist immer grösser geworden, immer mehr Mitarbeiter und so weiter. Und irgendwann ist dann mein jüngerer Bruder auch dazu
gekommen. Weil euer jüngerer Bruder hat damals in Amerika gelebt und ihr habt eine Art zusammen wie eine Filiale in New York aufgebaut. Man muss sich das mal vorstellen. Also New York wird ja nicht auf euch... Ja, warum lachen sie? Weil es so ist, dass New York wartet ja wahrscheinlich nicht gerade auf 2-3 Gielen aus der Schweiz,
also wir können fotografieren.
Nein. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr euch in eine solche Wahnsinnsszene von, ich weiß nicht wie viele Fotografen, die dort leben und was dort gibt, reingeschmuggelt?
Also gut, erstens muss ich sagen, mein Bruder, der die Ausbildung in den USA gemacht hat und dann als Fotograf und dann mit uns zusammen eben die Art Filialen aufgetan hat in New York, ist natürlich einfach mit einer bewundernswerten Intensität Klinken putzen. Also in einem Stil, wo ich das wahrscheinlich nicht geschafft hätte und wo wirklich sehr viel Respekt habe dafür. Das hat sicher wahnsinnig viel genützt. Er hat sehr viel Energie investiert. Und wir haben einfach versucht, mit dem, was wir können, wir haben auch ganz bewusst jetzt nicht im Modebereich oder im People-Bereich angesetzt, sondern im Still-Life- und Food-Bereich, also Sachaufnahmen, wo die Konkurrenz nicht ganz so riesig ist und wo die Europäer auch sehr guten Ruf haben. Also wir haben versucht, in diesem Bereich uns irgendwie reinzuschmuggeln und ja, mit allen möglichen Tricks.
Aber eben, da muss man ja Beziehungen haben und Agenten und so weiter, die einem dann nachher buchen. Das ist so ein bisschen wie bei der Musik. Genau. Auch. Und das muss man ja zuerst schaffen.
Ja, auf das haben wir unsere Hauptenergie investiert. Und dort natürlich dann halt einmal am Anfang ein bisschen experimentieren, weil wir irgendwie gemerkt haben, jetzt ist eine Chance da, wo wir es packen müssen. Beispielsweise hat uns mein Bruder angerufen und gesagt, du, ich könnte am Montag die und die Agentin treffen, sehr potente Agentin, die uns interessiert hat, wo wir gefunden haben, doch, das wäre super, die zu haben. Und wir haben gewusst, jetzt müssen wir reagieren. Und es war irgendwie Freitag Nachmittag oder so gewesen. Und wir haben uns dann kurzfristig entschieden, sich überfliegen. Ich bin am Samstag auf New York geflogen und wir haben am Sonntag dann aus der Loft, die wir hatten, in Brooklyn, wo meine Brüder in erster Linie gewohnt haben und gelebt haben, haben wir dann für die Sitzung mit der Agentin am Montag haben wir das in ein Fotostudio verwandelt. Material gemietet, alles aufgestellt. Und während meine Brüder die Portfoliobesprechung hatten, am Bürotisch nebenan, haben meine Freundin und ich, sie hatten einen Laden gehabt in New York, also sie hat die Kundin gespielt, haben wir ein Shooting gefaked und haben so versucht, dann mit unserer Infrastruktur, die damals relativ ungewöhnlich war, weil wir sehr früh schon digital haben davon arbeiten, versucht Eindruck zu machen.
Also ein richtiges Kasperli-Theater aufgeschwört. Genau. Und das hat gefruchtet. Das ist ein erfolgreiches Modell gewesen, viele Jahre.
Ja, sehr. Also ich meine, wenn man in New York in eine Bar geht, dann ist der, der hinter der Bar arbeitet, sowieso entweder Schauspieler, Fotograf oder Autor. Und wir haben das Spiel halt auch müssen aufnehmen, aber haben es halt versucht, in der Arbeit zu kanalisieren. Also das, ja. Wir haben die Agentin nicht bekommen, aber über sie noch jemand anderes. Also es hat funktioniert.
Und rund 15 Jahre hat das gut funktioniert, auch mit dem Hin- und Her-Pendeln, mit Amerika und Luzern. Es ist immer gewachsen, das Unternehmen. Und gleich 2011, das ist jetzt so 3 Jahre her, oder? Wo der Silvan Müller gesagt hat, nein, jetzt ist gut, jetzt steige ich aus diesem erfolgreichen Unternehmen aus und gehe neue Wege, warum er das gemacht hat und wie die Wege jetzt ausgesehen haben, dass ein bisschen später hier in der Sendung persönlich auf SRF1 jetzt zuerst mal zum grossen Durchbruch von der Regula Mühlemann. Der hat sie nämlich im Film geschafft, oder? In der Filmoper Der Freischütz hat dir die Hauptrolle gespielt. Wie ist es da dazu gekommen?
Also es war eine der Hauptrollen.
Ich würde es jetzt nicht kleiner machen.
Ich habe für eine ganz kleine, also ich habe von dem Casting erfahren, für eine kleine Rolle in dieser Oper. Also wirklich ganz, ganz kleine. Und bin dann ziemlich spontan, habe ich mich dort beworben. Und 2 oder 3 Tage später hat es geheißen, ob ich auf Zürich kommen könnte, vorsingen. Und dann habe ich das irgendwie noch im Zug, ich war in Biel im Opernstudio und habe auf dem Weg noch schnell auswendig gelernt oder gelernt überhaupt.
Wie lernt man das im Zug so etwas?
Das habe ich mir jetzt langsam gewöhnt.
Geht es nicht aufs WC singen oder wie?
Nein, einfach, man kann das auch mental. Man muss da nicht unbedingt Töne produzieren.
Also einfach im Kopf?
Ja, oder also die moderne Methode ist mit dem iPhone-Piano.
Was, ihr habt ein iPhone-Piano, wo dann nachher im Zug...
Es gibt ein Klavier drauf ist und dann kann man das drücken und hören mit Kopfhörern und dann kommt es nie
so rein. Die junge Opernsängerinnen sich vorbereiten auf ein Vorsingen.
Und dann habe ich eben in Zürich vorgesungen für die kleine Partie, hatte ich dann irgendwie gerade so rausbröseln. Und dann hat er das Gefühl gehabt, ob ich noch etwas von der Hauptrolle könnte vorsingen. Und das konnte ich dann auch können, weil ich ein Jahr tatsächlich studiert habe. Und dann habe ich gemerkt, dass er davon denken, dass ich vielleicht eine mögliche Besetzung wäre für die Rolle. Und dann hat er aber selber gesagt, irgendwie so 2 Wochen, glaube ich, vor der Tonaufnahme in der Abbey Road in London ist das gewesen, wo er gesagt hat, nein, kann ich nicht mehr so eine Aktion starten. Und 3 Tage später ist er aber gleich das Telefon gekommen. Wenn ich es nochmal irgendwie 2 Tage später könnte ihm die ganze Partie vorsingen, dann müsste er sich nochmal überlegen. Dann habe ich natürlich das gemacht.
Also ich sage jetzt ganz ehrlich, hat es nicht schon von Anfang an als festen Plan gehabt? Ich wette die Rolle vom Enchen, muss man sagen.
Das ist, also ich muss sagen, das ist eine Traumrolle. Und meine erste CD, die ich von meinem Gott bekommen habe, war eine Freischütz-CD mit Edith Mathis als Enchen. Und das ist wirklich, diese Rolle hat mich so ein bisschen begleitet. Und ich habe das Gefühl, es wäre perfekt für mich. Aber ich hätte mir die Haare ausreißen, weil ich bei diesem Vorsingen aber nur ein Jahr dann halt können vorsingen konnte. Weil ich dachte, das wäre jetzt die Chance von meinem Leben gewesen. Und dann hat sie sich Gott sei Dank nochmal aufgetan, zwei Tage später. Und irgendwie nochmal einen Tag später bin ich in Wien im Dirigenten vorsingen. Da hat auch sein Okay gegeben. Und am Schluss bin ich das Ähnchen gewesen, in dem Sinn.
Am Schluss seid ihr irgendwo in einem Kinosaal gesessen, vielleicht mit euch einem Liebsten drumherum und habt euch in dieser Rolle auf der Leinwand bewundern. Was war das für ein Gefühl gewesen?
Das ist komisch, vor allem, weil es im Verkehrshaus im grossen Saal gelaufen ist und ich mich ab irgendwie, weiss nicht, wie viel mehr Quadratmeter gross müssen betrachten. Aber ich muss sagen, es ist ein wahnsinniges Geschenk gewesen, das können zu machen, weil natürlich eine Opernaufführung nicht die gleiche Reputation hat wie jetzt so ein Film, wo in ein paar Ländern in Europa gelaufen ist und sogar noch in Amerika an einem Festival war und so. Und in den nordischen Ländern auch und jetzt glaube ich sogar noch in Asien. Also es hat natürlich viel mehr Werbungswirkung, sagen
wir. Wie haben eure Eltern reagiert? Eure Familie? Ihr habt eine Schwester noch, die Down-Syndrom hat, die so auf die Welt gekommen ist. Wie hat sie reagiert? Euch selber hier, die Schwester auf der Leinwand zu sehen. Nehmen wir an, die hat das auch gesehen. Oder?
Sie hat auch einen Film machen. Ja, das ist für sie sicher merkwürdig gewesen. Aber man wächst auch in das hinein, oder? Man erzählt am Anfang die Aufregung, was jetzt hier passiert. Dann dreht man so einen Film. Und dann kommt ja dann erst irgendwie eineinhalb Jahre später oder so ins Kino. Und dann kann man sich eigentlich
wahnsinnig
mit dem Gedanken auseinandersetzen.
Genau. Darf ich noch schnell fragen mit eurer Schwester? Also, wie reagiert sie auf eure Karriere? Ist das etwas, was ihr spürt? Da hat sie Freude, da geht sie mit, oder wie ist das?
Ja, sie geht manchmal mit und sie ist auch inzwischen, kann sie ganz aufmerksam zuhören. Und in Venedig habe ich gemerkt, das war quasi von Tutti gewesen und recht, also sehr modern inszeniert mit so einem Hotel, so eine Dreibühne gewesen mit verschiedenen Hotelräumen und so. Und sie schaut gerne Soaps. Und das hat sie total verstanden, obwohl das italienisch war und so. Aber es ist recht soapmässig für sie wahrscheinlich übergekommen. Sie hat es voll verstanden. Und als ich dann mit dem Abwart oder mit dem Hotel zu sitzen. Nein, war sogar. Ich war Putzfrau. Als ich dann mit dem im Lift verschwunden bin, hat sie schon gesagt, zu Mami hinterher, aber die Regula hat einen Freund. Aber ich muss sagen, sie hat nicht immer Freude. Manchmal ist sie dann einfach zu hoch und zu laut und das sagt sie dann auch.
Ja, genau. Dann nimmt sie kein Blatt vor sich. Was habt ihr für eine Beziehung miteinander?
Sehr gute. Also ja. Ich bin natürlich nicht mehr so oft
sie
da.
Sie vermisst mich sicher.
Ja, und ich vermisse sie auch. Und es ist wirklich schön, wenn ich wieder zu Luzern bin und wieder nach Hause und Family treffen.
Und das spielt musikalisch noch nicht so eine grosse Rolle.
Nein, nein. Da sind sie froh, wenn ich nicht singe.
Wir waren vorher bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, der Silvan Müller hat seine Unternehmung aufgegeben. Er hat gesagt, es reicht jetzt nach 15 Jahren, ich will einen neuen Weg einschlagen. Warum hat er aufgehört?
Ja, es hat einfach gelangt. Es hat gelangt. Wir haben sehr intensiv gearbeitet und wir haben gut gearbeitet und wir haben wirklich eine gute Zeit gehabt. Wir haben sehr oft sehr lustig gehabt. Und auch mit dieser ganzen Amerika-Geschichte und mit dem Zusammenarbeiten mit meinem Bruder. Und wir hätten dann mit dem Studio, das wir zu Luzern gehabt haben, wir müssen zügeln. Und haben lustigerweise auch einen Raum gefunden, der fast noch besser war als der vorher. Aber ich habe dann schnell gemerkt, zuerst hat mir der Boden nicht gefallen. Da habe ich den Vermieter einen Double gefunden. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist glaube ich, weder der Boden noch der Vermieter. Ich mag glaube ich, in dieser Form einfach nicht mehr. Und wir haben das dann miteinander besprochen und sind uns sehr schnell einig gewesen, dass das eine total gute Idee ist, nach 15 Jahren einfach etwas Neues zu probieren, einander wieder in Ruhe zu lassen. Und jeder macht wieder sein Zeug. Und wenig Infrastruktur, wenig oder keine Mitarbeiter, sondern alles muss in einem kleinen Kofferraum Platz haben und fertig.
Und der neue Anfang, ich meine, ist da euch schon etwas entgegengekommen? Oder ist du einfach nichts?
Also ich habe mir fest vorgenommen, mal einfach ein Zeitchen nichts zu machen.
Ist das gegangen?
Bedingt. Und zwar, weil mir irgendeiner, wo ich gerade nichts gemacht habe, und in der Badwanne gelegen bin, der Dominik Flammer, Autor vom kulinarischen Erbe der Alpen, angerufen hat und mir angeboten hat, mit ihm mich auf die Reise zu machen. Und das ist für mich wirklich so der Moment, von, nein, das ist eine Art von Pausenarbeit im weitesten Sinne, die ich mir vorstellen kann, also wo ich neues Zeug ausprobieren kann und mir wirklich auch Zeit nehmen, wenn ich unterwegs bin und auch vielleicht herauszufinden, was mich denn überhaupt noch an der Fotografie behaltet und was nicht. Weil ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, mit immer so die Sprüche gemacht, ich glaube, ich fahre von Schöfzüchten. Also ich hätte mir das alles auch vorstellen können. Inzwischen weiss ich wieder, was mir gefällt an der Fotografie, aber das heisst nicht, dass das für ewig muss so sein.
Also ihr seid für die Pausenarbeit, wie ihr es jetzt selber deklariert, in den Alpen unterwegs gewesen, auf der Suche nach dem kulinarischen Erbe von den Alpen. Richtig. Da habt ihr Produkte entdeckt, irgendwelche Leute entdeckt, die etwas ganz leidenschaftlich und ganz im kleinen Rahmen auch produzieren, hegen und pflegen. Mhm. Was sind das für Begegnungen gewesen? Oder anders gefragt, wie haben euch solche Begegnungen geprägt?
Ja, sie haben mich Sachen gelehrt, wo mich jetzt in meinem Alltag auch begleitet oder Sachen bestätigt, wo ich schon den Eindruck hatte, es würde mich interessieren, halt einfach zurückgefällt und egal, was die Person macht, mich faszinieren Menschen, die mit einer grossen Leidenschaft sorgfältig etwas hingehen. Und ich habe gelernt, von wo das Essen im besten Fall kommt. Und versuche das natürlich jetzt im Alltag auch so zu leben.
Was heisst das?
Ich habe das grosse Glück, dass ich natürlich fast täglich irgendwelchen Produzenten begegne von sorgfältig produzierten Esswaren und eigentlich auch nur noch so essen kann. Das ist eine sehr luxuriöse Situation.
Das klingt jetzt im ersten Moment nach luxuriösem Essen.
Wir sagen, wir haben diesen Produkten immer die neuen Delikatessen gesagt. Das sind Produkte, die nicht unbedingt teuer sind, aber man kommt sie nicht ganz rüber. Man kommt sie nicht überall rüber. Man muss wissen, wo man sie bekommt. Und sie schmecken einzigartig. Das kann ein Herdöpfel sein. Mhm. Aber einfach ein guter Herdöpfel.
Und das heisst, so wenn ich das jetzt interpretiere, einfach auch saisonal orientiert?
Ja, also für mich steht die Saison sicher im Vordergrund und natürlich die Regionalität. Und dann kommt man zwangsläufig zu einem guten Produkt. Weil man kommt, es werden auch bei uns grossartige Tomaten gemacht, aber einfach noch nicht jetzt.
Regula Müllemann. Wenn es ums Essen geht, bekommen ihr auch lustige Augen, gell? Ja. Das ist auch ein grosser Stellenwert in eurem Leben. Nicht zuletzt, weil euer Partner ist Gastronom.
Ja, genau.
Was heisst das in eurem Alltag? Also, vielleicht auch, wenn ihr unterwegs seid, kocht ihr für euch selber zum Beispiel, wenn ihr irgendwo neu mehr in einer so einer Metropole seid? Oder geht ihr eher ein Restaurant suchen?
Also in Paris bin ich sehr auf Restaurantsuche gewesen und habe viele schöne Sachen gefunden. Aber ich genieße es wahnsinnig, auch selber etwas zu machen. Und das liegt mir wahnsinnig am Herzen. Also ich habe jetzt auch das durch meinen Freund gelernt, was es eigentlich auch heisst, wie wertvoll solche Produkte sind und wie man wahnsinnig vielfältig kann kochen kann, ohne, weiss ich auch nicht, die Erdbeere müssen im Januar zu nehmen oder die Spargel, wenn sie halt noch nicht bei uns kommen und so. Also ich finde es ein unglaublich spannendes Gebiet und bin sehr fasziniert.
Und wenn ihr jetzt ein Restaurant suchen zum zu essen, wie macht ihr das so in einer grossen Metropole wie jetzt Paris?
Also ich arbeite ja immer auch mit Einheimischen zusammen. Also meine Maskenbildnerin zum Beispiel war Pariserin. Und Gourmand, wie ich herausgefunden habe, und hat mir natürlich die besten Tipps gegeben. Die sind zum Glück alle in meinem Arrondissement gewesen. Und ich habe viel, also ich bin quasi Restaurant-Tester in Paris und nicht unbedingt Sängerin in erster Linie.
Aber das sind ja auch mit ganz bekannten Persönlichkeiten schon auf der Bühne gestanden. Cecilia Bartoli oder Rolando Villason, um nur zwei Namen zu nennen. Wie ist das? Also, hat man da mit solchen Stars den Kontakt? Geht man da mit denen auch mal eins zu Nacht essen? Oder sind das die einfach Dieven, die kommen, ihre Sachen machen und gehen wieder und alle anderen haben nichts zu tun mit ihnen?
Also ich muss sagen, gerade die zwei, die jetzt da sie genannt haben, die sind wahnsinnig zugänglich und extrem nett. Und total bescheiden, also von die war oder die wo nichts zu merken. Und mit dem Rolando war es so, dass wir wirklich in Rolando Biasson...
Wie? Man ist per Du.
Ja, ja, man ist per Du. Man ist sowieso bei der Probe eigentlich mit allen per Du. Außer gerade vielleicht mit dem Intendant oder so.
Ja, ja, jetzt so noch eine Hierarchie, die spielen. Ja, ja. Ja.
Aber dort haben wir in Baden-Baden ist wirklich ein relativ reduziertes Angebot, was man neben der Probe noch machen kann. Und dort haben wir uns eigentlich fast jeden Abend hinten bei den Technikern, Grillparty und Musik aus dem offenen Auto. Und das war ja dann schon früher Sommer. Und so.
Also Musik sehr... aus dem offenen Auto?
Und nicht...
Entschuldigung, was für Musik, wenn ich noch da frage? Ist das
nicht
jetzt
klassisch, nein. Nein, es hat noch so einen Jamaikaner dabei gehabt mit bodenlangen Rastas, wo extrem gut gesungen hat und Gitarre gespielt hat.
Das klingt fast ein bisschen nach einem Doppelleben in diesem Moment.
Ja, das kann man vielleicht fast ein bisschen sagen.
Und dort ist also jetzt so ein Rolando, wie dir ihm sagen, dabei.
Ja, und hat sogar alles Mögliche mitgesungen und nicht nur Klassik zum Besten gegeben.
Wenn wir jetzt vor der Happy Messe waren, etwas muss ich jetzt schon noch erwähnen. Beim Silvan Müller. Ich habe mich mit dieser Lebensgeschichte ein bisschen auseinandergesetzt und er hat so viele Reisen und Reportagen gemacht und unter anderem hat es auch ein Buch gegeben über einen Japan-Reiser. Er war viele Wochen, zwei Monate im Total in Japan unterwegs gewesen. Und Japan ist ja jetzt nicht einfach irgendwie so wie Frankreich, wo man sich einigermaßen kann verständigen mit dem Schulfranzösisch. Japan ist ein bisschen anspruchsvoller, was die Kommunikation miteinander betrifft. Er hat aber eine ganz tolle Variante gefunden, um zu kommunizieren mit Japanerinnen und Japanern. Erzähl dir schnell, wie das gegangen ist.
Das ist mir aus der Not heraus passiert, weil eigentlich mein jünger Bruder und seine Frau, meine Schwägerin ist Japanerin, auf dieser Reise hätten sollen dabei sein und sie dann aber kurzfristig abgesagt haben, weil meine Schwägerin ein Kind erwartet hat. Und meine Freunde und ich sind dann trotzdem gegangen und haben, ich habe gewusst, mir wird die Übersetzung und die Erklärung in den Restaurant empfehlen. Und haben mir dann von ihr ein Zettel geschrieben und auf diesen Zettel waren Fragen gewesen. Zum Beispiel, was ist ich jetzt da gerade? Wie heisst du? Kann ich ein Foto von dir machen? Die Zettel haben super schön ausgesehen. Immer oben auf Englisch, ich kommuniziere mit meiner Schwägerin Englisch, damit ich auch verstehe, was auf dem Zettel draufsteht. Dann nachher unten Katakana. Und zuunterst phonetisch übersetzt, dass ich es auch hätte können fragen, was ich selten gemacht habe. Weil mir haben die Zettel gefallen, ich habe sie eingeschweißt in Plastik und die haben dann ausgesehen wie die Zettel, die Taubstummen mit den Spielzeugen in den Beizen auf den Tisch legt, wo man jetzt übrigens nicht mehr so viel
gesehen hat.
Und mit diesen Zettel sind wir dann durch Japan gereist und die letzte Frage war, könnten Sie mir bitte das Rezept aufschreiben von dem, was ich jetzt gerade gegessen habe. Das waren natürlich auch sehr unverfrorene Fragen für die japanische Kultur, aber es hat recht gut funktioniert. Wir sind zurückgekommen mit einem Stapel von Notizen, wo wir immer noch nicht gewusst haben, was da draufsteht, natürlich. Es waren aber tatsächlich Rezepte. Und aus dem heraus ist dann das Buch entstanden.
Das Buch, das eine Art auch ein Reisebuch, genau, ist, also nicht jetzt einfach ein Kochbuch, genau, oder ein Rezeptbuch. Spannende Geschichte. Ihr habt selber auch Kochkurs oder einen Kochkurs besucht?
Ja, es ist mir ist gar nicht unbedingt nur ums Kochen gegangen, so wie es mir bei diesen Büchern auch nie in erster Linie ums Essen geht, sondern mir ist jetzt in dem Fall wirklich um einen Umstand gegangen, wie viel verstehe ich, wenn ich nichts verstehe. Und die Idee war dann eben auch, einen Kochkurs zu besuchen, der nur auf Japanisch war. Und herauszufinden, was habe ich denn am Abend, wenn ich die Sprache nicht verstehe. Und ich habe das Gefühl, ich habe recht viel verstanden. Also ich habe gerade ein Mail bekommen von einer Japanerin, die irgendwie das Buch so gerne hat und schreibt, und es sei so unglaublich fehlerfrei. Ich weiß nicht, ob sie einfach schmeicheln wollte, aber ich kann mir es fast nicht vorstellen, weil so viele Ecken und... Also, aber scheinbar hat es gewisse Sachen, die...
Aber Essen ist ja auch eine Art Kommunikation, ist ja ein Spruch für
genau
sich.
Genau, um das geht es. Also es ist, ich habe einfach herausgefunden, dass es, wenn man unterwegs ist, zwei Sachen gibt, wo man in jeder Kultur kann diskutieren kann. Es ist das Wetter oder das Essen. Mit dem grossen Unterschied, dass einfach, wenn man über das Essen redet, sehr viel schnell sehr viel privater wird. Und darum ist das für mich halt einfach ein gutes Transportmittel für alle Geschichten.
Oder Musik ist auch natürlich ein Kommunikationsmittel, muss man natürlich auch noch erwähnen, oder? Also, Regula Mühlemann, also, wie erlebt ihr das? Also, wenn ihr auf der Bühne seid, Austausch auch mit dem Publikum. Ich habe eingangs gesagt, dass ihr mit eurer Stimme wie eine Art auch starke Emotionen auslösen, Hühnerhautmomente beim Publikum oder gar Tränen in die Augen. Wie erlebt ihr diesen Moment, wenn ihr spürt, da geht etwas bei den Leuten?
Das ist das Grösste. Also ich muss wirklich sagen, Musik üben, selber mit Kollegen musizieren oder proben, das macht wahnsinnig viel Spass, aber der Moment vom Auftritt, der ist schon etwas ganz Spezielles. Also wenn man wirklich merkt, das ist auch oft eine sehr grosse Konzentration im Raum. Also wenn es jetzt wirklich transportiert, manchmal gibt es ja Konzerte, die jetzt nicht gleich intensiv sind wie andere, aber da gibt es schon Momente, wo man, und ich habe selber gemerkt, wenn ich selber eben irgendwie risikobereiter bin, also vor allem was emotionale Sachen anbetrifft, also nicht einfach, dass ich da jetzt irgendwie musikalische Schlenker machen, die nicht drinstehen, sondern wirklich mich voll darauf einlassen und versuchen, in dem Moment genau dort zu sein, was ich erzähle oder wo ich musikalisch bin, dass das Publikum das irgendwie gespürt und offener ist. Und dann merke ich mir eine wahnsinnige Konzentration in einem Raum. Und es kann KKL sein oder ein kleiner Raum. Das ist das Grösste für mich. Und das ist, glaube ich, das Publikum empfindet es, glaube ich, in dem Moment auch. Wenn das wirklich geil ist, dann ist es unglaublich schön.
Eben, das Publikum ja gesagt, hat den viel zitierten Hühnerhaut-Moment. Ist das das, was dir auch hat?
Nein, ich habe das nicht in dem Moment. Wenn ich zulasse, ja.
Ja.
Aber wenn ich es produziere, nicht.
Dann gibt es euch einfach wieder Energie, zum noch
ja,
mehr.
Ja, das ist eine unglaubliche Kraft.
Ach, du musst aufpassen, dass du nicht abhebst.
Plötzlich durchs Dach. Nein, es ist wirklich... meine Lehrerin sagt immer, wenn Leute davon brüllen oder wenn du etwas traurig singst, du darfst nicht selber brüllen. Sonst ist das Publikum total peinlich berührt. Oder? Also, man muss versuchen, eine traurige Melodie sehr intensiv zu fühlen. Und wenn es dann beim Publikum etwas auslöst, dann ist es ein grosses Kompliment und auch ein Zeichen dafür, dass wir es geschafft haben.
Ein spannender Punkt, den ihr hier ansprecht, ist die Risikobereitschaft. Ich habe in einer Kolumne von euch, übrigens, Regula Mühlemann schreibt auch noch Kolumnen in der Neuen Luzerner Zeitung, hat sie geschrieben, dass es manchmal gar nicht das perfekte Konzert ist, wo solche Hühnerhautmomente oder emotionale Momente auslöst. Es kann auch mal einmal nicht ganz perfekt sein und gerade ein bisschen noch mehr emotionaler werden. Wie meint ihr das konkret?
Also ich glaube, vielleicht am besten vorstellbar ist, wenn man, es gibt Musiker, die sind unglaublich sicher. Also technisch, oder haben zum Beispiel ein Lied oder ein Stück tausendmal gemacht vor Publikum und dann machen sie das noch einmal mehr. Und es ist absolut souverän und fehlerfrei und wahrscheinlich auch musikalisch völlig in Ordnung. Aber es transportiert sich irgendwie nicht. Und ich glaube, wenn man irgendwie selber spürt, dass man vielleicht oder einfach mit einem neuen Gefühl an etwas hergeht oder etwas neu macht, man kann ja auch bei einem musikalischen Stück, das man schon tausendmal gemacht hat, immer wieder etwas Neues versuchen. Versuchen, noch mehr ins Piano zurückzugehen oder irgendwie
aber eben ein Risikobereitschaft, Risiko eingehen. Ja.
Und ich glaube, das überspringt.
Ihr seid grundsätzlich risikobereit auch in Sachen Engagement. Ich habe gesehen, letztes Jahr seid ihr ganz kurzfristig noch für das Luzern Festival eingesprungen, weil du jemanden nicht hätte können. Und dann habt ihr innerhalb von wenigen Stunden noch schnell müssen alles lernen, für nachher auf der Bühne zu stehen. Wie ist das gegangen?
Das war nicht am Festival, sondern einfach vor Weihnachten im KKL in einem Konzert. Aber das war auch so eine Zog-Lehr-iPhone-Piano-Aktion.
Hat er dir wieder das iPhone vorgenommen und das schnell noch geübt?
Ja.
Und das Luzern angekommen auf
und
Bühne.
Mein Freund hat mir per WhatsApp die ganzen Noten vom Messias geschickt. Etwa 80 Fotos oder noch mehr. Und ich habe wirklich ein paar Sachen rezitativ noch nie angeschaut und auch wirklich ein paar Sachen noch nicht. Und habe es dem Zug lernen. Und ich habe immer wieder müssen so durchschnaufen, weil die Zugfahrt ist 3 Stunden, aber ich war so. Und der vis-à-vis von mir hat irgendwie das Gefühl gehabt, was ist mit dieser Frau nicht gut?
Und sie ist dann wieder perfekt über die Bühne gegangen am
es
Schluss.
Es ist zum Glück, aber das
oder
ist ein Risikomoment.
Fast perfekt, wenn ich es jetzt richtig interpretiere. Ja. Das ist ähnlich auch wie bei der Fotografie. Die ganz perfekte weht ihr ja auch nicht, Silvan Müller.
Nein, ich glaube fest an Charme vom Fehler. Also das ist... Also natürlich, also manchmal steht einem wirklich die eigene Technik im Weg. Dass man eben fast zu super oder zu präzise ist, aber ich glaube, eine gute Geschichte oder eben auch eine gute Fotografie braucht einen Fehler. Weil sonst glaubt man das nie.
Sonst ist es eben nicht eine Geschichte.
Ja, genau.
Sonst ist es nur eine Inszenierung oder ein Design ohne wirklich Seele hinten dran. Genau. Ich möchte auf zwei Sachen hinweisen. Auf der einen Seite eine Arbeit, die jetzt gerade ausgestellt wird, nach vielen Jahren, wo sie gemacht worden ist, eine Tschernobyl-Ausstellung. Am 8. Mai hat die Vernissage in der Fotopastei Zürich von Silvan Müller. Bis am 18. Mai dauert die. Und das Konzert nicht zu vergessen, das ist das Muttertagskonzert, eigentlich,
ja.
Zug. Von der Regula Mühlemann. Und wo findet es statt, sagen wir?
Im Zug, im Casino.
Also Muttertag zu oben. Das einfach im Fall der noch ein bisschen mehr wettet haben von diesen zwei spannenden Gästen, die wir hier in der Sendung persönlich hatten. Das sind beides Leute, die sehr viel Eindrücke ständig überkommen, Musik machen, Fotos, Geschichten nachgehen. Wie wichtig ist für euch, als abschließende kurze Frage, der Moment vor Stille?
Extrem wichtig. Es tut gut und es ist befreiend. Also es ist manchmal nach dieser ganzen Hektik ist es vielleicht fast ein Zug oder ein Vakuum. Aber ich kann mich sehr gut darauf einlassen und das habe ich vor allem hier in Luzern. Und das tut sehr gut. Noch gehen.
Im geliebten Luzern, wo die Regula Mühlemann daheim ist. Für euch Momente, Silvan Müller, vor Stille oder vor Abstinenz, so, was Essen betrifft, oder wie muss ich das sagen?
Also gut, wenn ich in der Luft bin, kann ich schlecht essen. Aber das ist sicher ein Moment für mich, vom Zurückziehen. Aber ich sitze auch einfach gerne stundenlang da und mache nichts. Das kann ich wunderbar.
Was für eine eindrückliche Gabe. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir an eurem Leben für fast eine Stunde teilhaben können. Regula Mühlemann und Silvan Müller, alles Gute. Heid Sorg. Danke euch, dass ihr dabei seid, meine Damen und Herren. Schönen Sonntag und tschüss.
Persönlich, heute aus dem Kleintheater Luzern, die Gäste von Dani Forler sind Regula Mühlemann, Opern- und Konzertsängerin und der Silvan Müller, Fotograf und Autor. Technik Björn Müller. Die Sendung die wird wie immer wiederholt, heute Abend am 10 Uhr auf SRF 1 und in ein paar Minuten schon gibt es sie via srf1.ch zum Abladen oder Nachhören. Noch ein kurzer Blick auf nächsten Sonntag, da kommt es persönlich aus der Stadtkirche St. Katharina in Kaiserstuhl, Kanton Aargau. Die Gäste von Christian Zeugin sind die Ständerätin Pascal Bruder und der Theologe Walter Blum. Persönlich nächsten Sonntagmorgen am 10 Uhr wieder oder am Abend am 10 Uhr in der Wiederholung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.